Im Buch des Predigers steht, Prediger 4, Verse 9 und 10, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhält. Eine großen Wünsche und Sehnsüchte unserer Gesellschaft ist Freundschaft. In der Shell-Jugendstudie, die immer wieder junge Leute hier im Alter zwischen 12 und 25 befragt, was ihre größten Lebenswünsche und Hoffnungen sind, steht an erster Stelle Freundschaft. 95% aller 12- bis 25-Jährigen sagen, einen guten Freund zu finden, Freunde zu haben, ist ganz entscheidend, glücklich zu leben. Und in der Frage, was ist ein Freund, ist die Definition, die immer wieder kommt, die: jemand, vor dem ich laut denken kann. Jemand, vor dem ich laut denken kann. An zweiter Stelle steht Partnerschaft. 92% der jungen Leute sagen, wenn ich einen Partner finden könnte mit ihm gemeinsam durchs Leben, das wäre Lebensglück. Und 85% sagen noch Familienleben. Wenn ich eine Familie hätte in irgendeiner Form, wenn ich wo dazugehören würde. Also die Top 3 Wünsche und Sehnsüchte der Generation 12 bis 25 in dieser Kultur, in diesem Land heißt Beziehungen. Beziehungen. Ich habe mich gefragt, ob Leute über 25, also der Rest von uns, ob wir das auch so beantworten würden oder ob die Erfahrungen des Lebens uns dahin bringen, dass wir uns dann doch auf materielle Dinge irgendwann beginnen zu konzentrieren, auf berufliche Erfolge, auf Reisen, auf irgendetwas anderes als Beziehungen, weil wir so viel schwierige Erfahrungen, Enttäuschungen, Frustrationen im Bereich von Beziehungen erlebt haben, dass wir irgendwann die Hoffnung aufgegeben haben, dass Beziehungen was Gutes sein könnten. Und in der Tat, eines der größten emotionalen Probleme in unserer Gesellschaft ist die Einsamkeit. Keine Telefonanrufe, im Briefkasten nur Werbung und Rechnungen. Da ist niemand da, der einem hilft, wenn man krank wird. Mein Vater lebt jetzt alleine, weil meine Mutter im Altenheim ist. Sie ist dementkrank geworden. Für uns als Familie eine große Herausforderung. Und er war allein in seinem Haus und wurde im Dezember 10 Tage krank. Er sagte, ich konnte kaum vom ersten Stock ins Erdgeschoss alleine runter. Da war keiner, der mir spontan zunächst mal Medikamente holen konnte. Ich habe das Fieberthermometer gesucht. Ich war alleine in der Situation. Nach über 50 Jahren nicht alleine leben, Einsamkeit zu erfahren. Wie geht's einem, wenn man einsam ist, wenn man niemanden hat, der einem aufhilft, wenn man hinfällt, wie der Predigertext sagt, wenn man selten tiefe und berührende Gespräche hat, die Gespräche mehr nur oberflächliche Informationen und organisatorische Themen berühren, wenn man im letzten Jahr keinen richtigen Urlaub gemacht hat, weil man gar nicht richtig Lust hat, Urlaub zu machen, so alleine, wenn man in den letzten Monaten an Gewicht zugenommen hat, weil man aus Frust abends vor dem Fernseher die Chips isst und noch ein Bierchen sich aufmacht. Und wenn man immer müde ist, weil man so viele Überstunden macht, da der Grund fehlt, die Arbeit mal sein zu lassen. Zu Hause wartet niemand auf einen. Einsamkeit. Die Sehnsucht nach Freundschaft ist eine Grundsehnsucht, die in unser Leben gelegt ist. Die Bibel sagt schon im ersten Buch Mose zu Adam, dem ersten geschaffenen Menschen, es ist nicht gut, dass du allein bist. Gottes Idee heißt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und Gottes Antwort für Adam war Eva. Und als Adam die Eva sah, hat er gesagt, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Der war verknallt. Der war ja völlig von der Rolle, wie Adam die Eva sah. Zwei haben es besser als einer allein. Gott sehnt sich danach, dass wir in guten Freundschaften leben. Gott selber ist nicht allein. Er ist der einzige Gott, von dem die Menschheit berichtet, der nicht alleine ist, der in dieser engsten, innigen Gemeinschaft lebt. Ihr würdet sagen, nein, im griechischen Götterhimmel, da gab's doch auch viele. Ja, aber was für ein Verhältnis hatten die zueinander? Ihr müsst mal die griechische Geschichte studieren. Die sind sich ja überhaupt nicht einig geworden, die Typen. Also mit den Kerlen im Himmel wollte ich nicht sein. Aber der Gott, den uns die Bibel schildert, ist der Gott der Einheit. Der Gott, der im Gemeinschaft und im Miteinander lebt. Und weil er uns geschaffen hat, hat er uns dieses Gemeinschaftsgen eingepflanzt. Nun entstehen aber echte Freundschaften nicht zufällig. Auf eine Art muss man sogar sagen, Freundschaften müssen gemacht werden. Sie müssen geplant werden, entwickelt werden, gebaut werden. Und wenn sie bestehen, müssen sie gepflegt werden. Was kann man tun, um gute Freundschaften zu bauen und selber ein guter Freund zu werden? Der amerikanische Philosoph Emerson hat es im vorletzten Jahrhundert so formuliert: Der einzige Weg, einen Freund zu haben, ist, selbst einer zu sein. Ich denke, da steckt tiefe Weisheit in der Aussage drin. Und es ist auch das, was Gott in unser Leben hineinlegt und wozu er uns auffordert, dass wir Menschen werden, die alle Fähigkeiten entwickeln, alle Voraussetzungen entwickeln in ihrem Leben, damit sie selber gute Freunde werden. Und wer selbst ein guter Freund sein kann, wird sich vor Freunden nicht retten können. Das Buch der Sprüche zeigt uns 6 Wege auf, was wir für eine anhaltende Freundschaft tun wollen. So, wie würde man im Flieger sagen, fasten your seatbelts, wir heben jetzt ab und wir werden fix durch 6 wesentliche Aussagen des Buchs der Sprüche gehen. Und diese Predigt jetzt speziell hören wollen, dazu lade ich uns ein, was wir tun können, damit wir Menschen werden, mit denen andere gerne gute Freundschaften haben, oder? Oft ist der Fokus ja der andere. Mich besucht keiner. Mich lädt keiner ein. Nach mir fragt keiner. Ich kriege keinen Telefonanruf. Heute wollen wir den Blick wenden, drehen und fragen, was soll in uns passieren, damit wir echte Freunde werden. 6 Punkte, die uns das Buch der Sprüche sagt. Der erste Punkt, um eine echte Freundschaft zu entwickeln nach dem Buch der Sprüche, ist der Punkt der Hingabe. Eine echte Freundschaft entsteht, wenn ich ein hingegebener Mensch werde. Das steht in Sprüche 18, Vers 24. Viele sogenannte Freunde schaden dir nur, aber ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder. Interessant ist, dass der Text etwas miteinander vergleicht. Hier heißt es viele sogenannte Freunde und dann aber ein wirklicher Freund. Die erste Sache, die wir verstehen müssen, ist, es gibt nicht die Möglichkeit, viele Freunde zu haben. In diesen Tagen haben ja Leute hunderte von Freunden. Einige haben tausende von Freunden. Es gibt Leute, die haben 100.000 und mehr Freunde bei Facebook. Viele Freunde zu haben bedeutet, nur seichte Beziehungen überhaupt zu leben. Viele seichte Freundschaften verhindern tiefe Freundschaft. Man kommt nicht zur echten, tiefen Freundschaft, wenn man viele Freundschaften hat. Wenn die Bibel über Freundschaften spricht, sagt sie, dass die Qualität von Beziehungen wichtiger ist wie die Quantität. Man vergeudet viel Zeit mit oberflächlichen Beziehungen. Wenn man einen echten Freund bekommen möchte, wenn man selber zu einem echten Freund werden will, muss man hingegeben sein. Man kann nur wenige Freunde haben, weil die Voraussetzung Hingabe ist. Weil es Aufwand erfordert, eine Freundschaft zu bauen. Weil es Selbstlosigkeit braucht, um ein guter Freund zu sein. Weil man dienen soll, wenn man ein guter Freund sein möchte. Weil man Interesse am anderen haben muss. Weil man verzichten muss. Weil man Treue üben muss, weil man sich mühen muss. Man kann sich nicht um zu viele Leute mühen. Das geht gar nicht. Manche Leute, die denken, eine Freundschaft entsteht, wenn ein Blitz vom Himmel sie trifft und sie zu jemandem sich so emotional hingezogen fühlen und dann eine wunderbare Freundschaft leben. Und so entstand die wunderbare Freundschaft meines Lebens. Das stimmt nicht. Wenn ich euch sagen würde, wie die 2 Freunde und ich, die wir zu dritt seit fast 30 Jahren jetzt ganz verbindlich zusammen unterwegs sind, wie oft wir uns schon herausgefordert haben, wie oft unsere Freundschaft hätte einschlafen können, wie oft unsere Freundschaft schon zerbrochen wäre, wenn nicht immer einer oder ein anderer diese Hingabe investiert hätte, diese Mühe. Wenn man sich trifft, wie schnell ist man doch dabei zu erzählen, was einen selber bewegt. Aber alles, was einen selber bewegt, mal zurückzuhalten und die Frage zu stellen, wie geht es dir? Was hast du erlebt? Was hast du dabei empfunden? Was bewegt dich? Was macht dich sorgenvoll dieser Tage? Was belastet dich? Und dann daraus die Frage zu stellen, wie kann ich dir dienen, wie kann ich dir helfen? Als wir mal in der Übergangsphase waren von Oldenburg, wo wir 7 Jahre als Pastorenfamilie lebten, in den Süden wieder zu wechseln, da hatte Gott sehr deutlich zu uns geredet, dass wir wechseln sollten. Wir wussten, unsere Zeit in Oldenburg ist zu Ende, aber Gott hatte uns noch nicht gezeigt, wie es weiterging. Wir haben im Glauben, dass Gott uns versorgen würde, gekündigt. Eine Familie, 2 kleine Kinder, unsere Kinder waren in der Grundschule zu der Zeit und wir hatten im Vertrauen, dass Gott uns führt, gekündigt im Januar. Und dann kam der April und Mai und ich hatte viele Angebote, über 13 Angebote habe ich in der Zeit gecheckt und bei keinem empfanden Heike und ich, dass das unsere Führung ist. Es war eine dramatische Situation. Wir hatten auch die Wohnung dann gekündigt, die Nachfolgeregelung war geklärt, aber ich wusste nicht, wohin. Und dann sagen, aber Gott, du hast doch so klar geredet, wir sollen gehen, wie geht's weiter? Ihr fragt euch, wie kommen die Freunde ins Spiel gleich? Es war eine Last auf meiner Seele und meine Freunde haben mich ständig angerufen, gefragt, wie geht's euch, wie empfindet ihr, welche Sorgen treiben euch? Und wir sagten, ja Mensch, wo werden wir wohnen, wie werden wir eine 4-köpfige Familie finanzieren? Das Pastorengehalt ist ja eh nicht so genial, bombastisch und wenn es davon dann nur noch 63% oder 67% gibt, das ist herzlich wenig, wie werden wir das schaffen? Und einer meiner Freunde, der beiden Freunde, sagte an einem Punkt, du, ich habe mit meiner Frau gesprochen, wir rücken zusammen in unserem Haus. Und was immer kommt, ihr könnt zu uns ziehen und ihr könnt ein halbes Jahr von vorne weg bei uns wohnen und ich werde die Kosten für euch übernehmen, dass ihr bei uns gut leben könnt und in aller Ruhe weiterhin hört, wo euer Weg weitergeht. Gott ist natürlich ein Gott, der kommt immer, aber nie zu spät. Wir haben dann im Ende August fiel dann die Entscheidung und Anfang September haben wir die neue Stelle in Schorndorf damals angetreten. Gott hat es so im letzten Moment alles geregelt, wir brauchten das nicht. Aber könnt ihr euch vorstellen, was diese Hingabe für mich bedeutet bis zu diesem Tag? Das ist einer der Schätze meines Lebens und dieser Typ, dieser Freund, der kann machen, was er will quasi. Meine Freundschaft zu ihm, die ist durch seine Hingabe an uns so gefestigt. Ich werde alles machen, wenn er mich nachts um 3 anruft, wenn der Geld von mir braucht, wenn der Zeit von mir braucht, wenn der meinen Rat und meine Hilfe braucht. Ich werde alles unternehmen, um meinem Freund zu helfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Durch Hingabe wird es ausgelöst. Ein Freund ist näher wie ein Bruder. Die Bibel spricht von dieser Hingabe als von einem Bund. Das ist der Begriff der Bibel dafür. Diese starke Hingabe, diese verlässliche Hingabe wird Bund genannt. Und Gott schließt einen Bund mit uns. Das heißt, er verbündet sich mit uns. Wir sind mit ihm verbunden. Das macht uns verbindlich. Und das löst diese Hingabe aus. Und so ist auch in Freundschaft. Man geht einen Bund ein, man ist miteinander verbunden und lebt miteinander verbindlich. Und die Folge davon ist Hingabe. So viele erleben das nicht, auch nicht im Gemeindekontext, weil sie nur sonntags kommen, weil sie keinen Bund eingehen. Und sie fragen, wo ist denn diese Tiefe von Gemeinde? Du wirst sie nie erleben, weil du nicht in den Bund einsteigst, sondern weil du Besucher bist. Das geht, aber die Tiefe von Beziehung entsteht nie, nie. Das Gleiche ist für Freundschaften. Viele haben so viel oberflächliche Freundschaften und denken, bloß nicht sich zu verbindlich machen, bloß nicht zu weit rauswagen, bloß nicht zu sehr anvertrauen. Vielleicht werde ich wieder verletzt, vielleicht werde ich wieder enttäuscht. Ich gehe das Risiko nicht ein. Wenn man schwierige Erfahrungen hat, kann man das menschlich nachvollziehen. Aber es bedeutet, es kommt nicht zu dieser Hingabe. Es kommt nicht zu dieser Tiefe, zu dieser Verbindung. Und ihr merkt schon, das Wort Bund, Verbindung, verbunden sein, das geschieht nicht. Und von daher kommt es nie zu dem Bündnis. Und du träumst zeitlebens davon, Freunde zu haben, vor denen du laut denken kannst und wo so ein Bündnis da ist letztlich. Das wird nur entstehen, wo du dich beginnst hinzugeben. Die Bibel sagt, dass diese Hingabe nötig ist. Und Jesus ist uns ja das Vorbild von Hingabe. Bevor er uns zur Hingabe einlädt, hat sich Gott in Jesus Christus hingegeben. Gott geht voll in die Vorleistung. Und so entsteht Freundschaft, wenn man in die Vorleistung geht. Erster Punkt, wenn ich eine echte Freundschaft entwickeln will, braucht mein Herz die Gesinnung der Hingabe, an einige wenige Menschen mich hingeben. Ein zweiter Punkt, um eine gute Freundschaft zu entwickeln, ist rücksichtsvoll sein. Sprüche 17, Vers 9 steht, wer über die Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Was das Geniale in der Freundschaft ist, in den 3 Jahrzehnten, wo ich unterwegs bin, ist diese bedingungslose Akzeptanz. Wir treffen uns und ich spüre und Sie spüren es von mir auch, wir nehmen uns einfach an, wie wir sind. Und wenn wir uns gleich unsere ganzen Fehler erzählen und unser Versagen und unsere Sünden, dann führt es nicht dazu, dass Barrieren zwischen uns aufstehen, sondern die Nähe wird noch tiefer, weil diese Haltung da ist, ich werde dich mit Haut und Haaren akzeptieren. Wenn du schuldig wirst, wenn du auch an mir schuldig wirst, ich bin grundsätzlich bereit, dir zu vergeben. Ich bin grundsätzlich bereit, an deiner Seite zu stehen. Lothar, ich spiele in deinem Team, sagen meine 2 Freunde. Und ich sage zu ihnen, und ich spiele in eurem Team. Wir sind eine Mannschaft. Und wenn du im Mittelfeld den Ball verlierst, dann werde ich laufen, was das Zeug hält, um den Ball im Zweikampf wieder zurückzugewinnen und den Ball in unsere Reihen zurückzuspielen. Wir sind ein Team. Und wir nehmen Rücksicht aufeinander. Wir treten uns nicht noch auf die Füße, wenn der andere fertig ist, sondern wir weinen mit dem anderen. Und wenn er aus Dummheit seiner eigenen Fehler vor den Trümmern seiner Entscheidungen steht, dann kommen wir nicht und sagen, ja, das war natürlich klar. Ich meine, ich habe dir das schon 3-mal gesagt, du hörst ja nicht auf mich. Sondern dann schweigen wir, weinen manchmal mit dem anderen, legen den Arm um ihn und sagen, ich bin bei dir. Komm, wir gehen da durch. Ich hab dich gern. Du bist wichtig. Ich werde immer zu dir stehen. Es gibt natürlich ein Verhalten, das Zerstörende, das unser Leben zerstört. Da gehen wir anders miteinander um. Auf das komme ich gleich. Aber alles, was nur durch unser Versagen, und wir alle haben ja Macken, wir alle haben ja Schwachpunkte, wir alle brauchen ja dringend jemand, der auf unserer Seite steht, der uns schützt, der uns ermutigt. Und wo es um so Themen geht, das sind wir in einem Team. Freunde sind vergesslich. Freunde sind vergesslich. Das ist so ein starker Zug. Mancher Ehe wird es gut tun, wenn endlich mal einer vergesslich würde. Freunde sind vergesslich. Das ist diese Haltung der Akzeptanz. Ich habe ein Zitat gefunden, der Ursprung war nicht zu klären. In Gutenbergs Zeiten ist es ja wichtig zu sagen. Ein Freund kennt die Vergangenheit, glaubt an deine Zukunft. Ein Freund kennt deine Vergangenheit, glaubt an deine Zukunft und nimmt dich heute so, wie du bist. Und das wünschen sich die meisten Leute. Jemand, der es nicht besser weiß, der nicht überheblich ist, der sich nicht abwendet, sondern jemand, der meine Vergangenheit kennt. Wir haben ja so den Wunsch, über unser Leben zu erzählen. Wir wollen ja unsere Vergangenheit nicht verschlossen halten. Eigentlich ist das eine geniale Erfahrung, wenn man über die Untiefen seines Lebens mit jemandem reden kann. Das machen die meisten Leute, wenn sie 3 Bier haben und am Tresen stehen. Da fangen die an, über so Themen zu reden. Christen werden durch Jesus Christus fähig, ohne Sprit ein offenes Gespräch zu führen. Leute, die ihre Masken aufrechterhalten müssen, die brauchen schon einen gewissen Promillepegel. Aber die Sehnsucht ist hier wie da. Wünschen uns offen über unser Leben sprechen zu können, oder? Und wie gut tut es, man sagt, ich bin so erleichtert, dass ich das endlich mal aussprechen konnte, endlich mal sagen konnte. Das hat mir so gut getan. Freund kennt deine Vergangenheit, aber er glaubt auch an deine Zukunft. Und er nimmt dich heute so, wie du bist. Um so eine Freundschaft also zu entwickeln, rücksichtsvoll soll ich sein und dann vertraulich sein. Echte Freundschaften entstehen, wo Menschen miteinander vertraulich sind. Sprüche 11, Vers 13. Wer klatschsüchtig ist, wird auch anvertraute Geheimnisse ausplaudern. Ein zuverlässiger Mensch schweigt. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Wir leben ja in der Klatschkultur. Wir haben ganze Hochglanzmagazine, die leben davon, dass Leute, die nahe zu Stars leben und zu wichtigen Menschen, ihr Maul nicht halten können. Und dass es dann mit Paparazzi-Fotos noch wunderbar aufgemacht wird oder manches Boulevardblatt mit ganz großen Lettern irgendwelche Geheimnisse ausplaudert, das steigert ja Auflage. Ist ja schon verrückt, was ist eigentlich in unserer Seele los, dass uns sowas so anmacht? Habt ihr euch schon mal gefragt? Wenn ich in einer Gemeinde eine Information, also unter Christen weitergeben will, eine positive Information, das ist unheimlich schwierig, wie oft man das sagen muss, bis alle wissen, was es zu sagen gibt. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, eine Ehe geht auseinander, irgendwas hat, der Pastor hat die in die Kasse gegriffen oder irgendwas, dann braucht es gar keine organisierten Kommunikationswege. Das verbreitet sich so schnell. Was ist eigentlich in unserer Seele los, dass wir so zu diesen negativen Sachen neigen? Die Bibel sagt, dass durch diese Trennung von Gott etwas Böses in unser Leben gekommen ist, von dem wir erlöst werden müssen. Unsere Seele braucht Erlösung. Das spüren wir an dieser Stelle. Wenn man ein guter Freund werden will, muss man erlöst werden von seiner Klatschsucht. Büroklatsch, Firmengerede, Dorfklatsch. Lästern ist ein stark ausgeprägter Zug unter der jungen Generation. Das weiß ich von den Teenies selber. Also das ist jetzt nicht so das Urteil eines Erwachsenen über die Teenies. Ich habe mir von verschiedensten Teenies sagen lassen, wenn eine Geburtstagsfeier abläuft, dass ein Teil der Geburtstagsfeier sehr schnell sein kann, dass dann 5, 6 Leute irgendwelche Lehrer oder Mitschüler ablästern. Und es gibt eine enorme Energie, so abzulästern, da passiert was. Wer sich auf diesen Lebensstil einlässt, der kann keine Freundschaft bauen. Um eine Freundschaft gut bauen zu können, muss ich vertraulich sein. Interessant ist, dass es hier heißt, wer klatschsüchtig ist. Mancher Mensch braucht es. Das ist eine Sucht, das ist ein Lebensmuster. Bist du klatschsüchtig? Wenn dein Chef einen Fehler macht, die Tante sich wieder völlig schräg benommen hat, was blubbert aus deinem Mund dann raus? Wenn irgendein Leiter hier in der Gemeinde irgendwie was nicht so toll macht, was wir alle regelmäßig machen, was blubbert aus deinem Mund raus? Was würden andere, die mit dir unterwegs sind, sagen? Was kann man von dir hören? Wenn du dich mit jemandem aus dieser Gemeinde im Café irgendwo triffst, was blubbert aus deinem Mund über die Gemeinde? Über Menschen dieser Gemeinde? Was blubbert über deine Verwandten, über deine Eltern? Was ist da los? Ich glaube, Gott redet an der Stelle gerade. Entstehen keine Freundschaften, wenn keine Vertraulichkeit da ist. In Sprüche 16, Vers 28 heißt es, ein hinterlistiger Mensch sät Zank und Streit und ein Lästermaul bringt Freunde auseinander. Der schnellste Weg, um eine Freundschaft zu zerstören, ist nicht vertraulich zu sein. Viele Menschen haben mehr Mut, über andere zu reden, als mit anderen zu reden. Wenn Konflikte sind, wenn Dinge schwierig sind, ist immer besser, mit dem anderen unter 4 Augen zu sprechen. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder an dir sündigt, wenn da was passiert zwischen euch, wenn da was schräg läuft, geh hin unter 4 Augen. Sag's ihm unter 4 Augen. Alleine dieses Prinzip würde unglaublich viel helfen und heilen. Miteinander sprechen unter 4 Augen als übereinander sprechen. Okay, 4. Punkt. Wenn ich eine echte Freundschaft entwickeln will, muss ich offen und ehrlich sein. Echte Freundschaften entstehen nur, wo die Leute offen und ehrlich sind. Sprüche 27, Vers 5 und 6. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Ein Freund ist jemand, der dir die Wahrheit sagt, auch wenn es schmerzt. Sein Motiv, er liebt dich. Er ist offen, ehrlich und freundlich. Wenn du ihn bittest, dir die Wahrheit zu sagen, tut er es. Er redet sich nicht raus, er schmeichelt dir nicht, sondern er sagt dir, wenn du es willst, offen, wie er dein Leben sieht und die Punkte sieht, nach denen du ihn fragst. Und er wird dir auch die Fakten sagen, die dir wehtun. Letztes Jahr in unserem TÜV, in unserem Brüdertreffen, saßen wir zusammen und einer unserer von den anderen beiden stellte eine Frage genau dieser Art. Gib mir ein Feedback darauf. Und wir haben ihm ein Feedback gegeben, wo er gesagt hat, später gesagt hat, auch in dem Moment schon gesagt hat, das hat mir sehr, sehr wehgetan. Es hat ihn über Monate beschäftigt und über Monate geschmerzt. Und als wir uns im September zum nächsten Check trafen, hat er gesagt, Lothar, du hast so eine analytische Begabung, das hat mir so wehgetan, was du mir da gesagt hast. Und ich habe mich schon fast schlecht gefühlt. Weil eigentlich ist das ja unser Deal, dass wir alles so, das ist gar nicht so einfach, das umzusetzen. Und dann sagt er mir, guckt mir in die Augen und sagt, das hat mir so wehgetan. Ich dachte, oh nee, das tut mir so leid, ich wollte dir nicht wehtun. Und dann sagt er im nächsten Satz, und es war so gut für mich, die Weiche ist gestellt worden, ich war dabei, in die falsche Richtung zu fahren. Du hast mich bewahrt mit dieser Rückmeldung, die mich Monate so geschmerzt hat. Und jetzt sehe ich, ich bin bewahrt geblieben vor einem Weg, der so schwierig und falsch geworden wäre. Ich bin dir so dankbar, dass du mich so schätzt, dass du den Mut gehabt hast, das zu sagen. Ich saß da, ich war ja froh, dass es so ausging. Gell? Stell dir mal vor, die Geschichte wäre anders ausgegangen. Aber das ist ein Hammer. Oft überlegen wir, was wir dem anderen sagen. Wir denken zuweilen noch andere Dinge, aber haben nicht den Mut, die ganze Wahrheit zu sagen. Bei Willow Creek habe ich gelernt, wenn die als Mitarbeiterteam zusammensitzen und miteinander schwierige Themen diskutieren, dass die als Mitarbeiterteams oft in die Situation kommen, dass man spürt, hier wäre noch was zu sagen, aber man traut sich das nicht zu sagen. Und dann haben die eine Metapher entwickelt, eine Phrase, die sie dann immer verwenden. Und zwar, wenn einer dem anderen jetzt das sagen will, was vielleicht ganz schwierig ist für den anderen, dann leitet er das mit folgenden Worten ein. Darf ich dir jetzt die letzten 10% sagen? Wir haben ja kein Problem, uns die 90% zu sagen, aber darf ich dir die letzten 10% sagen? Und dann kommt diese Wahrheit in einer Gesinnung der Liebe. Das Problem ist, wenn Wahrheit ohne diese Gesinnung kommt, ist sie immer zerstörend. Aber wenn die Gesinnung steht, wenn das Verhältnis steht, wenn der andere diese Gesinnung von mir spürt, dann wird ihm diese Wahrheit wehtun unter Umständen. Aber er wird die Wahrheit annehmen können und sie wird seinem Leben helfen. Und ich bin so froh um die Menschen, die mich so lieben, dass sie mir die letzten 10% sagen. Manchmal bin ich so ein starker Typ, dass es richtig schwer ist, dass die Heike mir die letzten 10% sagt. Dann kriege ich von ihr einen Brief. Ich bin so froh, dass sie mir die letzten 10% sagt. Unsere Ehe wäre nicht mehr beieinander, wenn sie mir nicht die letzten 10% sagen würde. Und wenn wir als Freunde uns nicht die letzten 10% sagen würden, unsere Freundschaft wäre oberflächlich und wahrscheinlich verschwunden schon. Wie bist du an der Stelle drauf? Hast du diese Fähigkeit für Freundschaft entwickelt? Bist du jemand, der die letzten 10% in Liebe sagt? Oder bist du jemand, der kalkuliert und taktiert und überlegt, ah, lieber nicht. Vielleicht sagst du ja, wie viele in unserer Gesellschaft, was geht mich an, was mein Freund macht? Das ist nicht meine Sache, das ist seine Sache. Das muss er für sich klären. Echte Freunde machen es zu ihrer Sache. Und für alle Ice Age Fans, so macht man das in einer Familie. Herde. Offen und ehrlich. Sprüche 24, Vers 26. Eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft. Bist du aufrichtig, dann hast du die Fertigkeit, eine tiefe Beziehung zu bauen. Wenn du spürst, dass du gewisse Einschränkungen hast, dann wäre das ein Wachstumsfeld. Freundschaften entwickeln sich, wenn wir dann konstruktiv miteinander sind. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen, steht in Sprüche 27, Vers 17. Echte Freunde bauen einander auf und sie fordern sich gegenseitig heraus zu wachsen. Echte Freunde holen das Beste aus dem anderen heraus. Sie tun es mit der Haltung von Ermutigung und Motivation. Woran kann man einen echten Freund erkennen? Man kann einen echten Freund daran erkennen, dass wenn man selber Erfolg hat, dass er sich selbstlos mitfreuen kann. Woran erkennst du die Fähigkeit, ein echter Freund zu sein? Eben auch daran, dass du dich mitfreuen kannst, wenn dein Freund, deine Freundin Erfolg hat. Dass du selbstlos dich darüber begeistern kannst. Wie gehst du mit den Erfolgen deiner Freunde um? Gibt es da in deinem Herzen Spuren von Neid? Vergleichst du dich heimlich mit dem anderen? Bist du insgesamt eifersüchtig, missgünstig? Ein wahrer Freund gönnt dem anderen den Erfolg. Ein wahrer Freund gönnt dem anderen den Erfolg. Was der in der Bildung zustande bringt, was der im Beruf zustande bringt, was der in seinem Leben zustande bringt, das begeistert ihn. Wie geht's dir? Jeder von uns braucht jemanden, der an uns glaubt, der uns anfeuert, der sagt, das schaffst du, bleib dran. Hey, ich glaube an dich, ich helfe dir, du wirst dieses Tal überbrücken, ich setze mich für dich ein, dieses Tal wird irgendwann deine Geschichte bei dir sein, du wirst wieder zu den Höhen kommen. Und ich freue mich, wenn du zum Ziel kommst. Ich freue mich, wenn du Erfolg hast. Aber es gibt auch destruktive Freunde. In 1. Korinther 15, Vers 33 steht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Es gibt Leute, wenn wir mit denen Umgang haben, dann zieht uns das runter. Konstruktiv heißt aufbauend, aber hier ist etwas Destruktives, etwas Zerstörendes. In Sprüche 6, Vers 16 wird uns gesagt, welche Leute zerstörend auf unser Leben wirken, wer nicht unsere Freunde sein sollen. In Sprüche 6, Abvers 16 heißt es, Leute, die überheblich sind, sollten nicht unsere Freunde sein. Leute, die über anderen stehen, Angeber, selbstgefällige Leute, überhebliche Leute, sollten nicht zu deinen Freunden gehören. Lügner sollten nicht zu deinen Freunden gehören. Leute, die es mit der Wahrheit nicht genau nehmen. Mörder ist natürlich ein sehr starker Ausdruck, aber wie viele Leute gibt es, die anderen im Umfeld einfach platt machen? Sie sollten nicht zu deinen Freunden gehören. Dann Leute, die heimtückisch sind, wo man sich vertraut und auf einmal kommt eine Wende und die ziehen einen über den Tisch. Heimtückische Leute sollten nicht zu deinen Freunden gehören. Böse Leute, Leute, die negativ sind, negative Gedanken, negative Absichten haben, die Energie daraus ziehen, dass es anderen schlecht geht, die immer was Schlechtes zu sagen haben, die boshafte Leute sind, sollten nicht zu deinen Freunden gehören. Verleumder, sagt Sprüche 6, Abvers 16, sollten nicht zu deinen Freunden gehören. Leute, die über andere schlecht reden, das solltest du nicht in deinem Freundeskreis zulassen. Und schließlich streitsüchtige Leute. Es gibt ja Personen, die legen es darauf an, bis irgendwann der Krach da ist. Die kriegen keine Ruhe, die geben keine Ruhe, bis ein grünes Gerede für die Asterix-Fans, die ein grünes Gerede in die Mannschaft werfen, bis die Leute sich streiten. Die ziehen Energie daraus, dass kein Friede hier bleibt. Kaum ein Familienfest, wo es friedlich bleibt. Mit solchen Leuten hab keinen Umgang. Und wo du so Züge in deinem Charakter, in deiner Seele entdeckst, geh zur Seelsorge. Bring es vor Gott, bearbeite es. Dass du nicht überheblich, lügend, plattmachend, heimtückisch, böse, verleumderisch oder streitsüchtig bist. Letztlich braucht es, um eine gute Freundschaft zu bauen, diese sechste Eigenschaft, Beharrlichkeit und Ausdauer. In Sprüche 17, Vers 17 heißt es, auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Ein wahrer Freund ist bei dir, wenn du für alle anderen Leute Luft wirst. Ein wahrer Freund geht, wenn alle anderen, ein wahrer Freund kommt, wenn alle anderen gehen. Er ist jemand, der ausharrt. Ausharren heißt, trotz widriger Umstände bleiben. Trotzdem, dass es übel geworden ist in deinem Leben, geht er, geht sie nicht weg. Und Ausdauer erfordert sehr viel Mühe. Das ist sehr anstrengend. Ein beharrlicher Freund zu sein, das ist eine sehr anstrengende Nummer. ist in unserer Wegwerfgesellschaft, in unserer Sofortgesellschaft nicht sehr hoch angesehen. Wenn zu viele Mühen da sind, denkt man sich, das lohnt sich nicht, ich habe keine Lust mehr. Aber ein guter Freund kannst du nur werden, wenn du beharrlich bist. Kommen wir zum Fazit. Die meisten Leute haben keine so engen Freunde. Umfragen, die ich leider nur aus Amerika von den Daten her finden konnte, heißt es, dass über 95% der Männer keine echten Freunde haben. Sind für sich diese einsamen Cowboys und gehen ihren Weg. Viele haben nur flüchtige Bekanntschaften. Jemand sagte mal, ein echter Freund ist besser als 100 flüchtige Bekanntschaften. Gott wünscht sich, dass wir so enge Freunde haben. Und er wünscht sich, dass wir solche engen Freundschaften entwickeln, dass wir Leute werden, die hingegeben sind, die rücksichtsvoll sind, die vertraulich sind, die offen und ehrlich sind, die konstruktiv auf Freundschaften einwirken und die beharrlich und ausdauernd in Freundschaften investieren. Für wen bist du so ein Freund? Wer kann sich in deinem Umfeld glücklich schätzen wegen deiner Freundschaft? Wenn wir uns diese 6 Wege schließlich angucken, kommen wir zum Punkt und sagen, eigentlich charakterisiert es Jesus Christus. Jesus Christus ist hingegeben, rücksichtsvoll mit uns. Er könnte uns platt machen, er macht es nicht. Jesus ist vertrauensvoll, er vertraut uns immer noch, obwohl er uns kennt. Jesus Christus ist vertraulich mit uns. Wenn es was zu klären gibt, spricht er uns nicht in dieser Öffentlichkeit mit Namen an, sondern persönlich. Jesus ist offen und ehrlich mit uns. Aus Liebe spricht er die Wahrheit, die tief geht und manchmal uns monatelang schmerzt, aber so wichtig für unser Leben ist. Jesus ist immer konstruktiv mit uns. Jesus hat immer Perspektive für uns. Er glaubt an uns. Er sieht unsere Möglichkeiten und Jesus ist beharrlich, trotz widriger Umstände mit uns, trotzdem, dass wir die stille Zeit wieder so lange sausen lassen, so wieder so lange nicht mehr uns für ihn interessiert haben, wieder so sehr egoistisch leben. Er könnte eigentlich sagen, ich habe keine Lust mehr auf euch, aber er hat sich trainiert mit dem ganzen Volk Israel, die ihm so viel Probleme bereitet haben und er ist der treue Gott geblieben. Wir können ihm keine Probleme bereiten, dass er sich von uns abwenden würde. Am Ende ist Jesus Christus dieser gute Freund, nach dem wir uns alle tief im Herzen sehnen. Er ist der Einzige, der in dieser Tiefe diese Sehnsucht stillen kann. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich habe keinen guten Freund. Doch, du hast einen. Einer bietet dir seine Freundschaft an, von vornherein, ohne Vorbehalte. Das ist Jesus Christus. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er liebt uns. Er wirbt um uns. Er möchte unser Herz einnehmen. Und er möchte uns der verlässliche, gute Freund sein. Und wer mit ihm Umgang hat, der verändert sich in seinem Charakter. Wer mit Jesus Christus Umgang hat, der wird zu einer Person, die ein guter Freund für andere werden wird. Da kann sich was in deinem Leben tun, egal wie deine Bilanz heute Morgen ausfällt. Aber eins, und so möchten wir die Predigt beenden, eins möchte ich dir sagen, du hast einen guten Freund. Einer, der auf deiner Seite steht. Wenn es dir schlecht geht, kommt er gelaufen. Er wird immer für dich da sein. Dieser Jesus Christus streckt dir an diesem Morgen die Hand entgegen und wartet, dass du einschlägst und dass du diese Freundschaft bejahst. Du hast einen Freund. You've got a friend.